Hallihallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Empflourishment, dein Podcast für mehr, ja, ich sage mal mehr positive Impulse, mehr Selbstführung. In diesem Fall heute sogar ein ganz berührendes Thema, was auch meinen Weg begleitet. Und es geht mehr um das Thema, ich finde, die weibliche, also übergeordnet die weibliche Annahme, zu dem wir unser Weg gekommen ist oder gelaufen ist, dass wir Leben geschenkt haben. Und ich habe eine ganz tolle Gästin dabei, die seit vielen Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, durch ihre eigenen Kinder auf den Weg gekommen ist. Und Valeria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich einmal vor und dann starten wir direkt danach in unseren Austausch.
Hallo, ihr Lieben, es ist mir eine Freude, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin die Valeria und ich bin ganzheitliche Mutter-Kind-Therapeutin. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren damit, wie man Kindern eine Lösung geben kann mit ihren Symptomen, die sie unterbewusst zeigen, sei es Husten, sei es schwieriger Schlaf, nicht essen, ADHS, emotionale Themen wie Wut, was da auch immer ist. Und ich schaue ganz genau hin, was da darunter liegt, also wo wirklich die Ursache ist. Und auf diesen Weg haben mich meine Kinder geführt, die mir natürlich auch solche Symptome gezeigt haben. Welches Kind tut das nicht? Und die normale Schulmedizin konnte mir da einfach keine Lösungen aufzeigen. Ich konnte da aber nicht wegschauen. Ich musste Lösungen finden, habe zu graben begonnen, habe ja auch viele Ausbildungen gemacht, um da einfach Lösungen zu finden. Und ich habe sie gefunden. Und auch das hat so viel bewirkt bei uns in der Familie, für mich selber, aber auch für meine Kids.
Ach, voll schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, wir sprechen heute genau darüber, wie wir uns selbst heilen können, damit wir es für unsere Kinder leichter machen. Und nimm uns doch gerne nochmal mit auf deine Reise, wann es bei dir angefangen hat, bei deinen Kindern und wo du gemerkt hast, oh Mist, da kann die Schulmedizin gerade einfach nicht die Antworten liefern, die für dich stimmig gewesen sind.
Ja, bei uns war es so, dass mein Sohn nach ungefähr 2 Monaten, zuerst hat er wunderbar geschlafen und danach hat er einfach nicht mehr geschlafen. Und ich wurde halb irre, weil ich habe die ganze Nacht einfach entweder stillend verbracht oder ich bin mit ihm gelaufen, bin mit ihm durchs Zimmer getanzt und irgendwann kannst du nicht mehr. Ich habe extrem abgenommen. Einerseits durch einen Schlafmangel, andererseits durch zu viel Bewegung auch. Er hat einfach nicht anders geschlafen als auf mir. Und das war einfach zu viel. Und niemand konnte mir sagen, ne, ja, da kannst du Schlaftraining machen, kannst du das und das. Aber es hat alles nichts gebracht. Und dann haben wir, Gott sei Dank, habe ich jemanden gefunden, die mir gesagt hatte, dass es da auch andere Ursachen gibt, die ein bisschen tiefer liegen.
Lass uns da mal, wenn du magst, ruhig ein bisschen reingehen. Was hast du versucht? So das Klassische, was ich kenne, ist Osteopathie, ne? Dass man das, also das hatte ich auch bei meiner Tochter, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, die meisten haben nach einer Geburt nochmal, ja, irgendwie so um Halswirbel unten, ne? Das ist ja auch so das Gängigste oder auch von einer Freundin gerade, die hat auch einen Sohn gerade bekommen, der wirklich dolle und viel geweint hat. Und das wird jetzt auch durch die Osteopathie besser. Was war es bei dir?
Ja, also ich habe natürlich die normalen, in Anführungsstrichen, Ärzte gefragt, was man physiologisch tun kann. Und da war natürlich auch schon der Hinweis auf Osteopathie. Da bin ich froh, dass da ja dieser Kanal für viele schon ein bisschen offener ist, ne? Weil da ja auch einiges, was unterbewusst ist, aufgearbeitet wird. Das haben wir angegangen, sind wir angegangen. Das hat ein bisschen geholfen, aber trotzdem blieb da mehr, weil der Mensch besteht ja aus Körper, Geist, Seele und Emotionen.
Ja.
Und da waren einige Komponenten noch außen vor. Und wir haben dann hingeschaut, was da in der Schwangerschaft für Themen waren und in der Geburt. Und das hat schon ganz, ganz viel gebracht. Also mein Sohn war Das kann ich hier sagen, er war nicht ein geplantes Kind. Und das kann manchmal schon auch ein Schock sein für ein Kind. Wenn dann die Mama so erfährt, wow, ja, da ist eine Schwangerschaft und das, ja, ist schon eine große Überraschung. Und das Kind interpretiert in der Schwangerschaft das auf seine ganz eigene Weise. Es zieht so seine ersten Glaubenssätze daraus. Auch wenn es danach, ne, wir haben uns gefreut, es war nur gerade nicht geplant, aber ja, alles gut, ne? Und er hat dann schon seine ersten Glaubenssätze daraus gezogen, bin ich hier willkommen oder nicht?
Das ist interessant, weil etwas, was ich bei mir noch weiß, und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe damals in meiner Coaching-Ausbildung gibt es eine Übung, die war, also dass man so eine Timeline hatte. Und bei mir ist es so, ich bin also tatsächlich in meine Ge also im Mutterleib gewesen. Und das war die 15. bis 18. Schwangerschaftswoche. Und da habe ich ein Trauma entwickelt und ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Was soll denn da passiert sein? Da habe ich meine Mama angerufen und gesagt, du sag mal, Mutti, sorry, aber ich habe hier so eine völlig abgefahrene Sache. Und da sagt die zu mir, ja, Schatz, also das kann sein, weil in der 17. Schwangerschaftswoche wurde mir bei vollem Bewusstsein ein Nierenkatheter gelegt. Ja,
Wow.
und was habe ich gedacht? Ich sterbe gleich. Und
Ja.
dieses Gefühl von, ich sterbe, was ja total, also es macht ja total Sinn, ne? Also da kommt was rein an der Fruchtblase irgendwie vorbei. Und dieses Gefühl, ich sterbe gleich, das habe ich so häufig irgendwann nochmal, und ich wusste einfach nicht, was das ist. Also, das ist ich so. Und seitdem dieses Bewusstsein auch dafür dann da gewesen ist, hat es mir unfassbar geholfen, aber das war so also einer von den Erfahrungen, wo ich dachte, ja, halt die Kuh fest. Also Wahnsinn, was da schon passiert, weil wenn wir beide, ich sage mal liebevoll, wir kommen so aus der Bubble und du sagst so Glaubenssätze prägen, das macht total Sinn. Meine Mama hat in der Schwangerschaft, ich habe ein einziges Mal in der Schwangerschaft ganz doll geweint. Und dann sagte meine Mama, Schatzi, denk da dran, wenn du dich jetzt da und da reinsteigerst. Und ich dachte so, oh Mensch, Mutti, also ehrlich jetzt, lass mich mal in Ruhe. Und es ist so, ne, das ist, und es macht gleichzeitig ja auch etwas, ne? Also es ist ja auch, wie wir diese gesamte Schwangerschaft erleben. Und wie du selber gerade sagst, es war in deinem Fall erstmal ein, oh, oh je, da haben wir nicht geplant. Und es hat ja gar nichts damit zu tun, dass man sich 2 Tage später gar nicht freut, ne? Und trotzdem kann, je nachdem, wie die Seele sich dann entscheidet, etwas dann seine Geschichte mitprägen, ne? Und das finde ich total schön. Und danke, dass du es auch offen sagst, weil dieses Bewusstsein hilft uns ja dann damit zu arbeiten.
Ja, genau. Und wir können ja Glaubenssätze verändern.
Ja.
Wenn wir wissen, wie, wenn wir wissen, wo das ist und egal ob in deinem Fall oder meinem, wenn wir dem einen Platz geben können, wenn wir sagen können, hey, wir gehen in die Bibliothek und wir ordnen das bei Platz
Ja.
B, E ein,
Ja.
dann bekommt Platz und schwirrt nicht ständig rum.
Ja.
Und dann kann es ruhig werden.
Ja.
Und bei uns war es dann halt auch so, dass die Geburt, die war auch schwierig, ne? Und die hat auch geprägt, weil die Geburt ist so quasi ein Modell für Erfolg, das erste Modell für Erfolg. Wie stelle ich mich hin, wenn eine Herausforderung kommt? Und viele nehmen das dann ins Leben mit, so als Copy-Paste. Und bei uns war es so, in der Schwangerschaft haben ja immer alle gesagt, ja, ne, du machst dann das Kind da, das kommt dann in 2 Stunden raus, du bist ja so fit und da war nie was in der Schwangerschaft, das wird toll. Und dann war das nicht so. Und ich war null vorbereitet auf das, was kam, null. Also, dass wir dann irgendwie viel zu früh mussten wir da in das Geburtshaus, weil das war voll. Da waren so viele Kaiserschnitte angesetzt, weil 2 Tage danach Muttertag war und die wollten alle schon draußen sein und das Kind am Sonntag im Arm halten fürs Foto zu Hause mit der Familie, ne? Und die haben alle auf den Tag, wo mein Sohn kam, ihre Kaiserschnitte angesetzt. Und dann war das Haus voll. Und dann musste man da, hat man gemerkt, ja, bei mir wird es dann irgendwann losgehen, aber es war viel zu früh, ne? Und da musste man da trotzdem schon hin, um Platz zu bekommen. Und wir mussten auch durch die ganze Stadt fahren und da war mega Regenfälle. Also mein Sohn kam ja in Rio auf die Welt
Okay.
und da waren zu der Zeit auch ganz, ganz viele Felsstürze und wir mussten durch Tours fahren und niemand wollte das Risiko eingehen, dass jetzt da, es hat begonnen zu regnen, es ging los und die Regenfälle waren da echt stark und ja, die letzten Tage und Wochen war da immer, kam mal was runter an Felsen. Ja, man will ja dann auch nicht irgendwo stehen, ne? Und dann war das viel zu früh und das ging nicht richtig. Das Herz meines Sohnes hielt das dann auch nicht aus. Die lange Geburt und da gab es auch noch andere Eingriffe. Jedenfalls nichts, was wir besprochen haben vor der Geburt, hat so stattgefunden wie besprochen und er wurde Notkaiserschnitt. Und das war mein allererster medizinischer Eingriff so im Bereich Operation und ich war total überfordert. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich hatte lange Zeit, bis ich das auch aufgearbeitet habe und das hat sich schon auch im Schlaf von meinem Sohn gespiegelt.
Interessant. Und wie, wenn du sagst, es hat sich in seinem Schlaf gespiegelt, wie meinst du das?
Wenn das Kind aus dem Bauch rauskommt und das eben nicht auf natürliche Art und Weise, so Schritt für Schritt, das in verschiedene Arten spiegeln. Einerseits ging es viel zu schnell, ne? Da, bam, da ist Licht. Und da kam er auch nicht direkt zu mir, wie besprochen, ne? Da wurde er erstmal untersucht und dann ging es lange. Ne, dieser Schock, du bist zuerst in diesem Bauch, wo es so schön warm ist und geborgen ist. Und dann bist du in einer total anderen Umgebung und erkennst gar nichts. Die ersten Berührungen sind nicht die deiner Mama, die sind die mit von Händen, die mit Handschuhen bekleidet sind. Und dann kommen die Instrumente. Und so, das macht Angst, insbesondere in Übergangsmomenten, wie es der Schlaf ist, in Momenten, wo ich loslassen soll, um in einen anderen Zustand zu kommen. Und sein erster Zustandswechsel war einfach sehr abrupt. Das kann sich da spiegeln. Andererseits auch, wir haben es angesprochen, das erste Modell für Erfolg, schaffe ich etwas? Wenn mir alles abgenommen wird, aber ich wollte doch eigentlich gerne alleine daraus, aus diesem Bauch. Ja, schaffe ich das denn überhaupt einzuschlafen? Gerate ich in Panik, wenn ich plötzlich wieder alleine bin, da wieder alleine liege in diesem Bett und nicht weiß, wo ich bin. Ne, also auch hier wieder Glaubenssätze und schaffe ich das überhaupt? Weil damals konnte ich es nicht aus eigener Kraft. Da muss mir ja jetzt auch jemand helfen, um einzuschlafen. Und das sind viele Themen, die wir aufgearbeitet haben. Da gibt es ja Gott sei Dank heutzutage viele Möglichkeiten. Heute schläft er die ganze Nacht durch. Er schläft alleine ein. Das funktioniert, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, jedes Kind ist da ja auch anders. Das ist ja, also ich habe ja auch ein Kaiserschnittkind und ich weiß damals noch, dass sie, also auch eine abgebrochene Hausgeburt, ich bin dann rübergefahren und dann hatte ich den Chefarzt und der sagte, also ich auch genau wie bei dir, ich hatte nie eine OP, nix, keine Ahnung, dachte, ah ja, okay, komm da rein und ich so, ah ja, Mensch, was machen Sie denn alle hier? Und dann gucken die mich alle an. Wir sind, also Sie Kaiserschnitt und ich so, oh ja, das ist ja ein Ding. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Das ist ja richtig Personal hier. Und dann haben die schon gelacht und schon so, haben wir der Schuppen was gegeben? Und dann kam, weiß ich noch, kam eine Wehe und dann war so, ich dachte, jetzt hört jetzt auf. Dann sollte ich auch die Anästhesie bekommen und der Arzt dann, Mensch, was machen Sie denn für Sport? Und das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, sagt er. Ja, das glaube ich Ihnen. Der ganze Rücken ist voller Muskeln, sag ich. Das ist fantastisch. Das ist mindestens 8 Stunden adäquates Sitzen auf dem Hintern. Kann nicht jeder. Und es war wirklich, die haben so gelacht und so war tatsächlich alles. Also ich hatte das zwar nie geplant, dass es ein Kaiserschnitt wird. Was ich aber schon für mich immer entschieden habe, war, mein Kind entscheidet, wie es kommen möchte. Ich habe sehr darauf vertraut, dass der Weg, egal wie er kommt, dann richtig ist. Und dann weiß ich noch, lag ich da und eine Freundin war mit. Und dann haben wir die ganze Zeit, ich habe auch nichts mitgekriegt. Also auch das, was viele sagen, dieses Ruckeln oder da, ich nix. Irgendwann sagte der Chefarzt nur, ich muss Sie jetzt noch mal ganz kurz fragen. Sie sind eine abgebrochene Hausgeburt, oder? Und dann gucke ich ihn an und sage ich ja. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag ich, wieso? Sagt er, naja, eigentlich habe ich jetzt irgendwie so ein, also der war einfach überfordert. Ich so, naja. Halten wir mal fest, Sie bringen mein Kind auf die Welt. Das ist ein Grund zum Feiern. Machen Sie mal schön ordentlich, damit ich die Kleine gleich im Arm halte und meine Freundin dann. Und denken Sie bitte an die sexy Narbe, die wir dann brauchen, die sexy Bikini-Narbe, damit das hier alles ordentlich ist. Und dann, also wir haben wirklich gelacht. Und so war das für mich, ne? Und das ist ja auch nochmal, wie jeder anders damit umgeht. Und das finde ich ganz wichtig beziehungsweise, erstmal dass jeder da ein anderes Empfinden hat. Und das andere, was ich interessant finde, ist, bei uns in Deutschland ist Kaiserschnitt kommt immer mehr. Und meine Schwester lebt ja in Paraguay. Und da ist das gang und gäbe. Warum? Weil die Angst haben, dass was unter der natürlichen Geburt passiert. Das heißt, meine Schwester hat ihr letztes Kind dort bekommen. Und da war eher so, ich möchte keinen Kaiserschnitt. Wie kriege ich das denn hin? Und das sind auch so Kultursachen. Und deshalb finde ich es, und deshalb ist dein Ansatz auch so schön, weil es immer so schön ganzheitlich ist, weil was bei dem einen zutrifft, heißt ja das andere nicht. Und der eine hat was, und wir haben gerade auch gesagt, ja, da gibt es ja bestimmte Symptome, Husten oder wo, und wo ich dann sagte, ja, ich werde auch später irgendwie meiner Tochter die Hand reichen, wenn sie möchte, noch was irgendwie aufarbeiten. Und du auch so schön sagtest, ja, aber im Zweifel ist da auch gar nichts mehr, wir wissen es ja nicht, ne? Und das finde ich so schön. Wie bist du denn dann, als du gemerkt hast, dass das alles eine Herausforderung ist. Wie war dann dein Weg? Weil du hast vorher Ergotherapie gemacht, richtig? So, oder und aus welchem Bereich? Sag nochmal.
Genau.
Genau.
Ich war Gesundheitstrainerin, ja.
Ah, okay, Gesundheitstrainer. Was war dann so dein Weg und welche Methoden hast du angefangen, als du festgestellt hast, dir kann da jetzt irgendwie keiner weiterhelfen?
Ja, also ich war, wie du gesagt hast, Gesundheitstrainerin, habe in Physios gearbeitet, in Fitnesscentern und also ganz ursprünglich kam ich aus dem Leistungssport. Da war mein Körper für mich ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich da so beruflich, habe ich das mitgenommen und habe dann aber immer mehr gemerkt, hey, ich kann den Menschen manchmal gar nicht helfen, wenn es nur über den physischen Körper geht. Habe dann Yoga-Ausbildung gemacht. Da kommt ja schon ganz viel mehr rein, auch mit der Atmung, mit Meditation, da kommt der Mensch ganzheitlich schon mal rein. Und habe dann aber auch noch eine Reiki-Ausbildung gemacht, die dann noch mehr ins Feinstoffliche geht. Und als es dann als ich dann um meine Kinder drehte, hatte ich das Glück, dass es hier in Brasilien eine Therapeutin gab, die eben diese drei Komponenten, zwei haben wir schon angeschaut, die Schwangerschaftserlebnisse, die Geburtserlebnisse aufarbeitet, aber auch die Erlebnisse aus den Generationen davor. Denn wie wir sehen, auch bei dir, du hattest einen Notkaiserschnitt, wie du sagtest. Ne, ich hatte einen Notkaiserschnitt, aber auch hier geht jeder damit
Ah,
anders
ganz,
um.
ganz wichtig. Also das zum Beispiel, also bei mir war es, und das ist jetzt nur ein Detail, aber bei mir war es kein Notkaiserschnitt. Ne? Also ich hab dann, also bei mir standen die Ärzte und haben gesagt, Frau Hartwig, Sie können das jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren und wir können noch XY, habe ich gesagt. Und dann hat sie gesagt, aber dann muss es ein Notkaiserschnitt werden. Und da gucke ich sie an und da habe ich gesagt, nehmen Sie mal bitte das Not weg. Bereiten Sie mal bitte vor, wir kommen. Also das muss jetzt hier nicht in einem Halligalli, also das weiß ich noch, ne? Das ist vielleicht eine kleine Redundanz hier, aber tatsächlich was bei mir dann, es hatte noch ein Zeitfenster und ich habe einfach gesagt, das brauchen wir nicht. Will ich nicht. Ich will jetzt nicht noch, dass da viel Alarm ist.
Und das macht eben einen großen Unterschied, ne? Weil bei mir war es ein Notkaiserschnitt, da musste plötzlich ganz, ganz viel schnell gehen. Und ja, auch wie man damit umgeht, das kommt darauf an, was man für eigene Glaubenssätze hat. Also was mit einem passiert ist, aber auch mit den Generationen davor. Wir haben eine Geschichte von Kaiserschnitt. Ne? Und ich hatte eine Färbung von Bild, was ein Kaiserschnitt ist, vielleicht auch für Verurteilungen, weil das nie aufgearbeitet wurde. Und es war sehr interessant, mal zu schauen, ne, ein Kaiserschnitt ist nicht gut oder schlecht, es ist ein medizinischer Eingriff. Und ich bin auch nicht für oder gegen Kaiserschnitt. In so vielen Fällen ist er nötig. Ich meine, ich wäre nicht hier, mein Sohn wäre nicht mehr hier.
Meine Tochter
Aber
auch nicht. Das wäre auch nicht, das wäre einfach nicht gegangen. Ja.
absolut. Und es geht niemals um Schuld oder Verurteilung, sondern anzuschauen, wieso das für mich so traumatisch war und wieso das für meinen Sohn so traumatisch war. Und hier finden wir ganz, ganz oft die Antworten im Familiensystem, was eben die Generation davor schon damit verbinden.
Ja, wir hatten das also auch schon häufiger im Podcast. Also es ist ja das also Epigenetik, die jetzt ja auch kommt und transgenerationale Traumata. Wie hast du dich diesem Thema genähert? Du hattest da dann deine Mentorin aus Brasilien. Das ist ja auch noch mal ganz anders dort, ne?
Ja, aber interessanterweise kommt ja die Systemik direkt aus Deutschland. Ich musste zuerst die Reise nach Brasilien machen, um das hier kennenzulernen, hier zu lernen und zu merken, hey, das kommt daher, von dort, wo, also ich bin zwar Schweizerin, aber ne, aus meinem Sprachstamm, das kommt von ganz nahe, wo ich herkomme, von meiner Wurzel. Und diese Mentorin, die hatte das in ihrer Ausbildung schon etwas dabei. Ich habe dann aber eine andere Mentorin gefunden, die sich ausschließlich auf das spezialisiert hat, ausschließlich aus Systemik bei Frauen. Und mit ihr konnte ich dann noch mal ganz, ganz schön aufarbeiten. Und das war toll. Und ich habe dann auch mit ihr noch mal eine Ausbildung gemacht. Einige Jahre sogar hat die mich begleitet. Und das hat mir so, so viel Freiheit gebracht. Also wenn man mal seine Muster erkennt und sieht, wo die herkommen, das bringt so viel Freiheit, das ist wunderschön.
Total, total. Also gerade auch, wenn man, wir sind jetzt viel also bei uns jetzt, ne, Kinder zu kriegen, aber es ist ja auch alles, was dann danach kommt, ne? Das ist ja so viel. Und was wir für Frauen auch für eigene Geschichten haben, ne? Das finde ich auch, was da mitkommt über die Generation. Und die Epigenetik ist ja noch ein sehr neues Forschungsfeld. Wie arbeitest du denn dann mit deinen Frauen? Also was machst du da? Wie näherst du dich? Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gucken uns auch noch mal deine Familien- oder deine Frauenlinie an, wie näherst du dich dem Thema?
Also ich arbeite ja ausschließlich online, das sind Online-Sitzungen. Und ja, wir führen immer zuerst eine Anamnese durch. Wir schauen, was ist da geschehen. Und einiges kann man kognitiv verstehen, wie was während der Schwangerschaft geschehen ist, was während der Geburt geschehen ist. Nur auch da haben wir die Sicherheit, dass das Kind das auch so und so interpretiert, ne? Weil das etwas Unterbewusstes ist. 95% des Menschen sind unterbewusst. Und da ist es eben super schön, wenn man mit systemischen Übungen ansetzen kann, wo man auch mal was aufstellt, wo man sieht, ah, okay, die Mama stellt da gerade eine mega große Figur für etwas hin, was vielleicht klein sein darf, was anders sein darf. Also wenn man in der Aufstellung, ja, da kann man so schön die Themen aufstellen, die man einfach bewusst niemals so hinstellen würde. Und das kann man dann auch verarbeiten. Das kann man dann vom Unterbewussten ins Bewusste ziehen und da bewusst verarbeiten.
Lass uns noch mal reingehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob alle Aufstellungsarbeit kennen. Also wenn, das ist ja auch so ein Kern, mit dem du arbeitest. Ich mache damit auch ganz viel. Hol mal die Zuhörenden rein. Was ist Aufstellungsarbeit?
Also Aufstellungsarbeit, da schauen wir genau hin, wie die Zusammenhänge sind zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Gruppe, insbesondere der Familie. Weil jeder der Familie möchte dazugehören. Jeder hat seinen Platz. Und da gibt es gewisse Regeln, wir nennen die Ordnungen der Liebe, wie das sein sollte, damit das Leben stimmig abläuft. Und eins haben wir gerade angesprochen, jeder hat seinen Platz. Also egal, wie ich bin, ob ich alkoholabhängig bin, ob ich eine Behinderung habe, ob ich vielleicht ja ein Symptom habe, ob ich selber dazugehören möchte, physisch oder nicht. Jeder gehört dazu. Das sind Prozesse im Herzen, ne? Und da gibt es aber auch so eine Rangfolge quasi, also nicht im Sinne von Hierarchie, die irgendwie eine Macht verleiht, sondern schlicht und einfach, die Eltern beispielsweise sind vor den Kindern da. Die haben mehr Lebenserfahrung. Deshalb dürfen die etwas größer sein, weil die haben mehr Kraft. Die dürfen dem Kind auch helfen, damit das Kind einfach nur Kind sein darf. Und dann auch, wir haben ein Geben und Nehmen. Jeder, der in der Familie ist, gibt und nimmt, außer die Kinder, die dürfen einfach nur nehmen, weil ne, sie bekommen einfach nur, die empfangen das Leben und geben das weiter, weil das Leben ist ja zu groß. Also die Eltern, die entscheiden irgendwann mal, okay, dieses Leben darf fortgesetzt werden. Mama und Papa entscheiden das. Und das Leben darf dann einfach genommen werden, weil das wäre ja viel zu groß, wenn man ein Leben ausgleichen müsste, ne? Das wäre viel zu riesig. Und das sind einige Dynamiken, die in der Familie stimmen müssen, damit es stimmig ist, damit es da ruhig ist. Und wenn das eben nicht so ist, sind es die Kinder, die aus einer blinden Liebe aufstehen und da irgendwas ausgleichen wollen. Nur ist das viel zu schwer für ein Kind, das auszugleichen. Das geht nicht. Die haben nicht die Kraft, Themen von früher auszugleichen. Und dann sind es meistens Symptome, die ja, die dysfunktional sind, weil das zu schwer ist für ein Kind. Macht das Sinn? Gibt es etwas, was ich noch vereinfachen kann?
Etwas, was ich gerade, das, was du dann machst, ist quasi wie du hast halt kleine Figuren und die sind dann stellvertretend für Mutter, Vater, Oma, Opa, Kinder. Sind es auch Emotionen, die mit aufgestellt werden?
Ja, das können Emotionen sein, das können manchmal Gegenstände sein, das können Themen sein. Es ist sehr, sehr individuell, was da aufgestellt wird. Und wir
Okay.
schauen, was man wieder ins Gleichgewicht rücken kann.
Okay, das heißt also alles, was gerade zu dem Thema kommt, wo jetzt jemand zu dir kommt, all das wird dann definiert und dann kann es mit quasi auf die Spielwiese drauf und dann hat man ja erstmal diesen Metablick und guckt sich das an. Das heißt, es werden immer mit Figuren, es gibt ja auch die Aufstellung, dass Menschen aufgestellt werden.
Ja, in meinem Falle arbeite ich mit Figuren oder auch Gegenständen. Manchmal ist es so, dass ich möchte, dass die Mama das besser spürt. Dann sucht sie sich ganz einfach in ihrer Umgebung Gegenstände aus und die kann sie dann auch auf den Boden legen, kann sich über diese Themen stellen, kann sich mal auch über, wir nennen das Anker, ne? Dort, wo wir den dann hinlegen, da kann sie sich auch mal beim Kind hinstellen und schauen, wie sie anfühlt. Manchmal sage ich auch nicht, hey, das ist dein Kind. Da darf sie sich völlig unvoreingenommen über diesen Gegenstand stellen, ohne zu wissen, dass es das Kind ist und einfach mal reinspüren. Und da kommt so viel Unterbewusstes hoch. Und da kann sie echt toll spüren. Also es gibt verschiedene Formate, wie wir arbeiten. Manchmal gibt es in einer systemischen Übung auch nur jemanden, den wir anschauen, beispielsweise wir arbeiten mit der Mama, da kann es auch mal vorkommen, dass ich quasi die Mama bin und die Klientin ist sie selber. Und Auch ich kann ihr da sagen, wie es für mich ist, ihre Mama zu sein. Es gibt extrem Formate und da picken wir uns immer das raus, was am besten passt.
Schön, schön. Und wie ist es dann, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Aufstellung? Das ist für viele ja noch sehr abstrakt. Das ist so Aufstellen. Ich kenne das auch aus dem Business-Kontext, dass, ne, ich sage mal so liebevoll, wir haben ja innere Stimmen, da plappert es ja die ganze Zeit. Also während ich spreche, plappert ja schon irgendjemand weiter. Wie erklärst du es deinen Coaches, was es ist?
Ich erkläre es so, es ist eine Übung, ähnlich wie eine Meditation, wo wir in tiefere Schichten eintauchen. Und wer es noch nie gemacht hat, darf sich einfach mal führen lassen, einfach mal unvoreingenommen eintauchen mit mir. Und sie ist da auch in einem sicheren Rahmen, wo ich jederzeit helfen kann, wenn was hochkommt. Und wir lassen uns da einfach mal drauf ein. Es gibt, ja, nehmen wir das Beispiel mit den Figuren. Es gibt Figuren, die wir stellvertretend für Personen in der Familie aufstellen, für Themen aufstellen. Und anhand von dem können wir etwas besser sehen, was da unterbewusst los ist.
Und Dankeschön. Und jetzt war es so, um den Bogen nochmal zu deinem Sohn zusammenzufassen und zusammenzukriegen. Das heißt, durch Aufstellungen, die du gemacht hast, wurde dann sein Schlafen besser?
Genau. Also eine Aufstellung war wirklich da der absolute Auslöser. Das war so, so eindrucksvoll. Auch weißt du, bei den Tagesschläfchen, da ist er immer auch wieder aufgewacht, als ich aus dem Raum bin. Und nach der Aufstellung konnte die Tagesschläfchen diese ja verbinden. Ich musste nicht mehr rein. Und man denkt, ja, die spinnt doch, ne, wenn die das so sagt. Aber es war wirklich an dem Tag, an dem ich die Aufstellung gemacht habe, konnte er die Tagesschläfchen durchschlafen. Und es war für mich so eindrucksvoll. Und ich habe dann noch ein bisschen auch begleitet mit anderen Tools. Ja, klar, ich habe mit ihm dann auch gesprochen im Schlaf. Das ist eins meiner Lieblingswerkzeuge, weil die Kinder da so, so intuitiv drauf reagieren. Weil du hast eine Schlafphase, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten nach dem Einschlafen, wo du im Tiefschlaf bist und das Unterbewusstsein offen ist. Und da kann man auch mit dem Kind in normaler Lautstärke sprechen. Und die wachen nicht auf, ne? Und da kann man dann auch Themen nochmal nachbearbeiten, nachnähren. Dinge, die da eben vorgefallen sind in der Schwangerschaft, in der Geburt. Und das hat mir so zügig auch, hat uns das Erleichterung gebracht.
Das heißt, du hast quasi, wenn du möchtest, also ist es dann so, dass man in dieser, wenn das Kind eingeschlafen ist, eine halbe Stunde, 40 Minuten danach, wenn man jetzt mal sagt, man hat so einen Brief geschrieben, den könnte man in Ruhe vorlesen.
Ja, genau. Den kann man vorlesen. Es gibt da auch ein bisschen so eine Struktur, wie man das quasi als Übung machen kann, um Themen aufzulösen. Aber was auch immer, also ich würde es wirklich jeder Mama ans Herz legen, setzt euch ab und zu ans Bett und sprecht mit euren Kindern im Tiefschlaf. Das kann so viel bewegen, so viel.
Dann eine Antwort? Also reagiert das Kind oder ist es eher so, also es ist eher wie so eine Autosuggestion, man gibt es rein und dann das Kind verarbeitet es dann.
Es gibt alles, also es gibt hier keine Regeln. Aber bei mir habe ich beobachtet, dass manchmal, wenn ich ein schwieriges Thema angesprochen habe, danach hat es so gemacht, so. Also nicht so laut mehr, da kommt manchmal ein Seufzer, da kommt manchmal eine körperliche Reaktion, wo man mehr Entspannung sieht. Es gibt alles. Manchmal gibt es auch mal eine etwas unruhigere Nacht, weil ein Thema ein bisschen schwieriger zu verdauen ist. Dafür danach, wenn es dann verdaut ist, werden die Nächte wieder ruhiger. Also, und es geht nicht nur um Schlafthemen. Also da kann man alles ansprechen. Man kann auch Dinge ansprechen, die in der Zukunft passieren, die vielleicht etwas schwierig sind. Sehr viele Kinder Bereiten wir beispielsweise auf den Schulstart auch so vor, dass wir da schon den Schulstart ansprechen. Auch Wutanfälle kannst du bearbeiten. Du kannst alles ansprechen, was da gerade im Kind vor sich geht, weil du hast einfach einen direkteren Zugang zum Unterbewusstsein.
Ja, magst du uns noch mal reinholen, wenn du sagst, so eine Struktur, dass da so eine Beispielstruktur. Wir können ja mal ein Thema nehmen. Ich finde Schulstart eigentlich ganz schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele da gerade was ist so eine Struktur, die du viel mit deinen Coaches dann, wenn es so eine Schablone gäbe?
Ja, also zuerst spricht man quasi das Thema an, das das Kind beschäftigt und sagt, hey, ich verstehe, das ist gerade momentan schwierig für dich, wenn du dir den Schulstart vorstellen musst oder es ist für dich schwierig, dir vorzustellen, dass du bald in die Schule musst. Und ich kann jetzt verstehen, warum das so ist. Ich kann sehen, dass es damals, als du auf die Welt gekommen bist und mit der Saugglocke aus meinem Körper rausgekommen bist, dass das damals schmerzhaft war und für dich jetzt Trennungen von mir etwas schwieriger sind, weil du das mit Schmerzen verbindest. Das ist tatsächlich sehr schmerzhaft für ein Kind, ne? Aber auch hier, manchmal muss es sein. Jetzt verbindest du diese Trennung von mir mit Schmerzen. Guck, wir sind jetzt, und dann kannst du mit der Lösung kommen. Kannst du sagen, hey, die Schule ist ein sicheres Umfeld für dich. Da ist der Lehrer, der kümmert sich um dich. Wenn du getrennt bist von mir, bin ich trotzdem immer in deinem Herzen. Also immer, wenn du mich suchst, bin ich da. Und danach werde ich dich wiederholen. Ich bin nicht weg. Ich werde immer da sein. Du kannst ganz leicht jetzt in die Schule gehen. Das wäre beispielsweise so ein Modell, ne,
Also das
was
heißt,
man auch kennt.
man spricht erst quasi über die Herausforderung, das, was gerade ansteht. Das, was gerade ich am Überlegen bin, du hast es jetzt als Beispiel mit der Geburt verbunden. Ist denn ein Trennungsschmerz, also sei es Kita ist ja auch sehr einschneidend, hat das automatisch was mit Geburt zu tun? Oder würdest
Nein.
du, okay, oder naja, es kann ja
Aber
Korrelationen geben.
ja. Also es gibt tatsächlich nichts, auch wenn wir eine Studienlage haben, wo wir eine Häufung sehen von Geburtsform mit Symptom. Es gibt nichts, was einfach wie eine Schablone übertragen werden kann. Es muss individuell hingeguckt werden, was in der Geschichte des Kindes steht. Aber es kann sein, sehr häufig haben Trennungen oder Trennungsängste mit der Geburt zu tun. Sehr häufig kann es aber auch sein, dass es ein Thema war aus dem Familiensystem, beispielsweise Kriegsthemen, die nach wie vor einfach noch nicht aufgearbeitet sind. Da war so ein großes Schweigen und ich sehe tagtäglich, wie die Kinder es sich zur Aufgabe machen, das Sprachrohr zu sein für das, was damals passiert ist. Und sehr viele Trennungsthemen, große Angst, Verlust, Verlustängste kommen einfach davon. Also noch aus dem Krieg, aus den Generationen Oma, Uroma des Kindes. Und das muss einfach noch aufgearbeitet werden.
Das macht auch total, Sekunde, da komme ich gleich noch. Das heißt also, wir haben die Herausforderung, dann zeigen wir ein Verständnis, ne, dass wir das annehmen, dass wir verstehen können, warum das Kind sich so fühlt. Und dann hast du gesagt, und dann können wir so diesen Lösungsraum aufmachen. Und das wäre mal so eine Struktur, dass man
Ja.
sich dem Thema nimmt. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es mit der Geburt zusammenhängt und ich schon spüre, dass meinem Kind aber gerade die Flocken gehen, wenn es an das Thema Schule denkt.
Ja.
Wie wäre dann ein Weg?
Da ist ein Weg, zu sagen, hey Kind, schau, ich sehe, dass es gerade Themen sind, wo wir noch keine Lösung haben. Aber ich bin die Mama. Ich bin die mit der Verantwortung und du darfst einfach Kind sein. Ich gehe gerade auf die Thematik ein. Ich suche Lösungen und ich übernehme die Verantwortung, Lösungen zu finden. Du darfst Kind sein. Du darfst unbeschwert da einfach hingehen. Du darfst mit Leichtigkeit hingehen und schon wie viel es ausmacht, wenn die Verantwortung vom Kind weggeht. Wenn es einfach das ist diese Hierarchie, die wir angesprochen haben,
Ja.
im Sinne der Verantwortung, wenn es wieder zu mir kommt, dann ist mein Kind frei, weil ich gucke hin, ich übernehme die Verantwortung, da für Erleichterung zu sorgen.
Das sind ja jetzt, Dankeschön, zwei Fälle gewesen, wo wir wahrnehmen, dass es eine Herausforderung gibt. Und kann man sowas auch präventiv machen? Also einfach, dass man es möglichst, also leicht macht, dass gar nicht erst was passiert? Oder ist das etwas, wo du sagst, dafür nicht gedacht?
Ja, also alle Themen, über die wir sprechen, kann man präventiv natürlich aufarbeiten. Das macht extrem Sinn. Nur sehr häufig sind andere Themen lauter. Da man zuerst hin, aber es macht für jeden Sinn, das präventiv zu machen, diese Themen aufzuarbeiten oder präventiv mit dem Kind zu sprechen, weil man so einfach die Bindung auch extrem vertieft, die Verbindung zum Kind stärkt. Und das ist für jedes Kind extrem positiv.
Schön, schön. Sie schreibt mir immer hier so ein bisschen was mit, dass ich darauf zurückkomme. Wir waren davor, dann waren wir hatten, da habe ich gesagt, lass uns das einmal abschließen. Da waren wir noch bei einem Thema, wo wir jetzt drauf zurückkommen könnten. Und jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, wo wir gewesen sind.
Der Krieg, den hast du,
Ach,
den
der
haben wir
Krieg,
angeschaut.
genau. Genau, also das
Ja.
finde ich zum Beispiel spannend. Da, also ich habe das zumindest in meiner Wahrnehmung. Seitdem ist das Thema Epigenetik und vor allen Dingen transgenerationales Trauma ja viel präsenter, weil es ja mittlerweile Bücher gibt, dass Kinder wach werden und das Gefühl haben, hier ist, da sind irgendwie Schießgewehre und die können damit, also es ist einfach, es ist unsere Generation und es kann gar nicht sein. Ne, das kann
Ja.
gar nicht sein. So, und jetzt zum ersten Mal durfte ich den Podcast wirklich pausieren, weil die Kita angerufen hat. Wir waren jetzt nochmal beim transgenerationalen Traumata. Und ich fand es ganz, also finde es nach wie vor, also ich beschäftige mich erst seit ein paar Jahren damit auch nochmal intensiver durch meine Breathwork-Ausbildung und weiß noch, wie es dann hieß, ja, da gibt es Menschen und Bücher, die haben das Gefühl, die hören noch irgendwie so Kriegsdinge. Und ich dachte so, das ist ja krass, das, also Wahnsinn, dass da so viel dann da ist. Wie viel Einfluss hat denn diese Thematik in deiner Arbeit, also wenn du mit Frauen arbeitest?
Überraschenderweise vielleicht sogar einen großen Einfluss,
Ah ja.
weil wir sehen ja, dass ungefähr 7 bis 8 Generationen zurück einen Einfluss darauf haben, wie wir heute leben, welche.
Sekunde, was ist für dich eine Generation? Wie viele Jahre? Das mal, weil ich finde es schon echt knackig.
Ja, ist echt knackig. Also ich bin eine Generation, dann meine Eltern sind eine Generation. Dann meine Großeltern. Wenn man es zusammenfasst, sind es ungefähr 200 Jahre, grob. Na, kommt ein
Genau,
bisschen.
sind ungefähr so 20 Jahre, Mann, ne? So habe ich das 20 bis 25 Jahre, so eine, wahrscheinlich genauso wie was ist das Unterbewusstsein oder wie viel ist Bewusstsein, Unterbewusstsein. Die einen sagen 97, die nächsten 95. Aber ja, grob
Genau.
200 Jahre ist schon auch echt eine Ansage.
Ist heftig. Und ich habe auch letztens in meinem Programm, ich habe auch ein Gruppenprogramm für Mamas, reingeschaut. Du kannst ja bei Wikipedia eingeben, ne, Kriege. Und da listet alle Kriege, die jemals existiert haben, auf. Und wenn du nur schon die letzten 200 Jahre anguckst, du musst scrollen, das sind so viele Kriege. Aber es prägt, weil das hat, ne, das sind Riesenängste. Die da sind und die werden weitergegeben. Und deshalb kann man an dem nicht vorbeischauen. Viele haben Angst, hier einzutauchen, aber die Freiheit, die es einem danach gibt, ist riesig. Und ich finde, jede Mama darf auch mal in dieses Thema reinschauen. Selbst ich in der Schweiz, wo ja eigentlich der Krieg, ne, neutral und so, Aber ich hatte da auch ein Thema, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Ich hatte richtig, richtig heftigen Heuschnupfen. Und ich habe nie eine Lösung gefunden. Ich war dazu, auch als ich Kind war, ne, ich war immer die mit den roten Augen und der Nase. Also alle kannten mich schon. Und als ich dann das einige Jahre, vor einigen Jahren angucken konnte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mein Opa, er war Grenzwächter. Und ich habe keine Ahnung, was er da erlebt hat, ne? Das muss auch nicht so einfach gewesen sein. Aber wenn wir schauen, wir haben die Schleimhäute. Das sind Häute, die reagieren auf etwas, was von außen in unseren Körper reinkommt. Also wie eine Grenze. Und wenn das, was von außen kommt, zu schwierig ist für den Körper, gibt es eine Reaktion, ne? Und ich habe mich da einfach hingestellt für meinen Opa und wollte das verarbeiten, was er damals an der Grenze tun musste. Ich weiß nicht, was er tun musste, um da das Vaterland zu verteidigen. Aber er musste auch sagen, nein, du kannst hier nicht rein, musste vielleicht etwas heftigere Verhaltensweisen zeigen, damit da die Grenze gewahrt werden konnte. Boah, ich habe heute keinen Heuschnupfen mehr. Also ich finde das schon heftig, wenn man diese Themen verarbeiten kann. Und hier sieht man auch wieder, wie fest es sich lohnt. Auch wenn man etwas nicht ganz so greifbar verstehen kann. Ah, das war genau in dem Jahr genau so und so.
Das Schöne ist ja, dass wir jetzt immer mehr in eine Zeit kommen, wo wir uns wieder mehr dem Körper, also mehr mit dem Körper verbinden. Ich sage immer liebevoll, ich lebe in komplett zwei Welten. Ich kann sehr logisch und kann aber auch immer so, ich sage mal liebevoll, mein Hexendasein sein. Das ist so. Und sehe, und deshalb bin ich so dankbar dafür, weil wirklich dolle, logische Menschen brauchen manchmal einfach auch die Logik dahinter. Und das können wir jetzt anhand der Epigenetik und der Traumaforschung, kann man anfangen, das zugänglich zu machen. Dann sind unsere Methodiken, die wir anführen, erstmal, ich moderiere das immer an als ein Experiment, denn ich habe das ja auch viel mit Geschäftsführenden. Und bei denen ist das häufig erstmal, also jetzt wird es echt spooky hier. Und dann geht es nochmal um andere Themen und gleichzeitig löst sich ja dennoch irgendwo etwas. Und das ist ja das Schöne. Also wenn wir einmal losgehen, dann löst sich etwas. Und das ist ja das, worum es grundsätzlich geht, wenn wir ja für uns einstehen und sagen, okay, wir heilen uns erstmal selbst, um es den Kindern leichter zu machen. Was sind denn so deine drei schönsten Geschichten, die du teilen magst, was dir so passiert ist in der Zusammenarbeit mit deinen Coaches?
Nur drei darf ich erzählen.
Ja, ich finde es immer so schön, weil ich, also die Methodik ist erstmal besprochen und dann ist sie ja sehr individuell. Und jetzt finde ich es irgendwie schön, auch gerade, dass du über dein Opa erzählt, das ist so berührend, also dass wir Zuhörenden denen einfach nochmal lauschen, was alles möglich ist.
Ja, und ich sehe es übrigens, um kurz nochmal zurückzugehen. Also ich bin eben auch, ich komme aus der Wissenschaft, ich habe auch studiert, ne? Und für mich, ich bin die, man sieht sich hier, die Bücher hier drüben. Also mir ist es auch wichtig zu sagen, das ist nicht einfach nur Hokuspokus, ne? Es gibt heutzutage, Gott sei Dank, so viel Forschung in diesem Thema, in diesem Bereich. Es ist da. Man muss es sich nur nehmen, man muss sich nur die Zeit nehmen, um sich zu vertiefen. Das finde ich eben genauso wie du so schön, dass man das dann wirklich in die reale Welt bringen kann, weil es ist nichts einfach nur, oh, ich greife das ein bisschen aus der Luft, ne?
Ja.
Eine der schönsten Geschichten ist vielleicht eine Zusammenfassung von Geschichten. Ich habe jetzt gerade wieder ein Programm, wo 30 Mamas gemeinsam ihre Themen aufarbeiten. Ne? Und da kamen so viele Mamas rein mit den unterschiedlichsten Themen. Aber wenn wir sehen, wenn wir wirklich ganz genau, wir haben fünf Sitzungen Wenn wir diese fünf Basics anschauen, wenn wir beispielsweise die Beziehung zur eigenen Mama aufarbeiten, die Beziehung zum eigenen Papa aufarbeiten, die Schwangerschaft, die Geburt, Kriegsthemen. Boah, da kann man so viel bewirken. Und was für mich so eindrücklich ist, das sind 30 Frauen, die haben im Schnitt zwei Kinder. Die haben entweder ein biologischer Papa der Kinder oder vielleicht auch ein Samenspender, der das Leben des Kindes ermöglicht hat. Da sind so viele Leute involviert. Und wenn die dann auch sagen, hey, jetzt konnte sie sich endlich wieder auf ihren Papa einlassen. Sie muss jetzt nicht mehr für alles zu mir rennen. Und der Papa hat so viel Spaß damit. Er ist so glücklich, nur weil ich Themen aufgearbeitet habe. Das macht mich so, so glücklich und das zeigt mir, wie viel Sinn das Ganze macht. Ich meine, wenn wir die Rechnung machen, 30 Mamas plus, lass uns mal sagen, 60 Kinder plus ein Vater, dann haben wir ja schon hier 120 Leute, bei denen sich was bewegt hat. Einfach weil wir uns fünfmal hingesessen haben zusammen und wir danach noch zwei, je immer, ne, das sind immer 2 Wochen dazwischen, da noch Impulse gegeben haben, hey, das finde ich krass, wenn man in 10 Wochen so viel bewegen kann. Man kann 120 Leben plus verändern, indem man sich die Zeit nimmt, diese Basics anzuschauen.
Ach,
Und da
voll
bringt
schön.
jede involvierte Person ihre eigene Geschichte mit. Jede erzählt eigene Geschichte, was sich da verändert hat.
Das ist so schön, das und gleichzeitig ist es auch so schön. Ich war letztlich erst wieder bei einer Kakaozeremonie, bei einer Schamanin, da ging es um Ahnen. Und auch das finde ich so schön, sich diese Zeit zu nehmen, sich zu verbinden, dass man gemeinsam, ich werde die Frauen nie wiedersehen. Könnte ich, weiß aber, das wird wahrscheinlich, wir haben nichts ausgetauscht. Und trotzdem war es total heilsam, weil wir für diesen Zeitraum, in dem wir da gewesen sind, wussten, wir zeigen uns verletzbar und wir wollen für uns alle ein Stück mehr in Heilung, in Erkenntnis, in vielleicht auch loslassen. Also bei mir war es auch einfach, ich habe mal wieder Lust, irgendwas loszulassen, was auch immer sich da. Was auch sich ja da auch immer zeigen mag, darf sich zeigen und darf mit Leichtigkeit wieder gehen, sind diese Räume so unglaublich schön. Und auch das, was du sagst, und das ist auch schön, wenn wir, ich habe das jetzt mit einer anderen Freundin gehabt, ne, die ist gerade in einer schwierigen Beziehungssituation, wo wir auch drüber gesprochen haben, mal angenommen, du könntest noch etwas an dieser Beziehung ändern, weil deinen Partner wirst du nicht ändern. Was wäre es, welchen Einfluss du persönlich hättest, wenn es da noch was gäbe, was du investieren wollen würdest? Und das finde ich so wertvoll, weil genau das, was du auch sagst, jede Frau hat da ein Stück das System einfach verändert hin zu etwas mehr Weichheit, Klarheit, Offenheit, ne? Also, das finde ich schon auch sehr, sehr beeindruckend. Also, wie es dann möglich ist, dass wir mehr in Leichtigkeit, das ist ja im Grunde genommen das, was so jeder hat Lust auf ein leichtes, freudiges Miteinander. Also es gibt natürlich, was heißt natürlich, mir begegnen auch Menschen, die sind irgendwie geboren, um zu meckern. Jetzt
Ja,
glaube ich, kenne
auch.
nicht zu. Und jetzt gibt es die Mehrheit und die hat ja genau Lust darauf. Ne? Das ist einfach auch schön. Also danke an dieser Stelle für deine Arbeit, weil sie da sehr wichtig und heilsam ist und wir brauchen diese Räume, um uns da zu begegnen und zwar wirklich zu begegnen und nicht nur so ein bisschen, sondern einmal Hose runter.
Ja. Vielen Dank auch, ne, dass du mir hier diese Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Denn es ist wichtig, dass die Mamas, die ja schon auch von den Medien und vom ganzen Umfeld manchmal so in eine Ecke gedrückt werden, dass die ihren Platz bekommen. Denn jede Mama hat so, so viel Kraft. Sie ist sehr häufig das Zentrum der Familie, die hält das zusammen. Und wenn die Mamas die Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten, wieder ganz in ihre Kraft zu treten, indem sie ihre Themen aufarbeiten dürfen, wenn, wie du sagtest, ne, diese Räume geschaffen werden können. Ja, wir reden eigentlich hier vom Weltfrieden, ne?
Ja, also tatsächlich, wenn man das übergeordnet sieht, auf jeden Fall. Ja, das ist etwas, was, wenn ich das gleichzeitig ausspreche, dann habe ich auch so eine Demut vor der Arbeit, die jeder Einzelne in diesen Bereichen macht. Und jeder trägt ja etwas dazu bei, wenn wir mit Menschen arbeiten. Und das ist einfach toll. Also, das ist einfach sehr, 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 ja, sehr sinnstiftend auch und einfach eine wertvolle Arbeit. Danke dir sehr, Valeria. Wir packen, also ich packe alles in die Shownotes. Du hast ein Gruppenprogramm. Hast du auch noch One-on-Ones? Wie sieht so dein Portfolio aus?
Ja, also ich habe Einzelsitzungen auf jeden Fall, wo ich die Mama an die Hand nehme, individuell. Ich habe aber auch Gruppenprogramme. Im Februar startet wieder eins. Und ich arbeite ja normalerweise nur online, aber im Januar komme ich nach Deutschland und bringe da eben auch die Frau, die mich hier in Brasilien ausgebildet hat, mit. Und wir machen da einen Tag Seminar für Mamas. Wir haben auch ihr, guck's, liegt gerade hier, ihr Buch, das heißt auf Portugiesisch Mutterschaft übers Offensichtliche hinaus. Das sollte jede Mama haben, weil sie hat da Zusammenhänge aufgezeigt, die sind unglaublich und so tiefgehend, tiefgreifend.
Gibt's das schon auf Deutsch, das Buch?
Nein, ich übersetze es gerade. Und das kommt dann eben im Januar, wenn wir da sind, dieses Seminar machen, kommt es auf den deutschen Markt und das wird wunderschön.
Wann ist
Und
das Seminar?
das ist am 17. Januar in Bad Reichenhall. Und da vertiefen wir uns wirklich einen Tag lang in die Themen der Mamas und wie es einfach noch leichter sein darf.
Voll schön, voll, voll schön. Wir packen alles in die Shownotes. Auch ja, das Buch, das werde ich wahrscheinlich dann nachtragen. Ich gucke mal, wann. Und dann stehen wir in Kontakt. Ich hoffe, dass dich viele Frauen auch suchen werden und mit dir arbeiten. Und ja, vielen Dank dafür, dass du für uns Frauen losgehst, um mehr Heilung in die Welt zu bringen.
Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine riesen, riesen Freude. Vielen Dank ebenfalls.